Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut, also nachdem wir uns das letzte Mal Gedanken darüber gemacht haben, wie sehr es eine Einheit gegeben hat im Alten Testament beim Volk Israel zwischen Glaube und Staat, wird es heute sozusagen einen Schritt weiter gehen. Das war damals auch in dieser Epoche eigentlich überall so, nämlich dass religiöses Leben und staatliches Leben eine totale Einheit waren. Man muss ehrlich gesagt sagen, bei den meisten Staaten hat man sozusagen die Religion eingesetzt, um die Macht zu sichern, ja, bis hin, dass sich dann die Herrscher selbst als Gott verehren haben lassen. Beim Volk Israel war es einzigartig anders, nämlich dass wirklich das Wesentlichste und Wichtigste der Bund war, die Beziehung zu Gott, und danach sich sozusagen der Staat ausgerichtet hat. Das war damals eigentlich bei anderen Völkern nicht so. Das merkt man sehr klar daran, dass das große römische Weltreich dann irgendwann auch Israel sozusagen beinhaltet hat und dieses kleine Volk den Römern große Probleme gemacht haben, weil sie mit ihrer Politik, so die Religion eigentlich gleich mitzunehmen, auch die Religionen der eroberten Völker, dass das überall sehr gut funktioniert hat, nur bei Israel nicht. Also alle, die schon in Rom waren, werden das Pantheon kennen, heute die Kirche, die allen Heiligen geweiht ist, das war ja ursprünglich ein heidnischer Tempel, der allen Göttern geweiht war. Und das war vor allem eine kluge Politik, weil wenn man irgendwo in Germanien wilde Völker erobert hat, hat man gesagt, den verehrt sich hier Thor, ja, ist ungefähr so wie Jupiter, hat man gleich dazugestellt und alle waren zufrieden. Ja. Und dieses komische Volk in Israel, die haben gesagt, bei uns geht das aber nicht. Unser Gott könnte sich nicht dazustellen. Ja. Der einzige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde. Ja. Also da merkt man schon, dass Israel irgendwie von Anfang an einen eigenen Weg gegangen ist. Und eben den Weg der Wahrheit, muss man auch sagen, bis hin, dass Israel eigene Münzen gehabt hat. Wird nachher noch wichtig sein bei der Stelle. Weil sie das Bild des Kaisers nicht bei sich tragen wollten, die frommen Juden. Weil der Kaiser hat sich damals schon als Gott verehren lassen. Das ist ein Götzenbild. Das kann ein Pharisäer nicht bei sich haben. Ja. Also da gibt es eigene Münzen gegeben, die in Israel geprägt worden sind, Lipton und Stilipton haben die geheißen, kleines Detail am Rande, übrigens Münzen, die man entdeckt hat am Grabtuch von Turin, die auf die Augen Jesu gelegt worden sind. Also das ist auch sehr, das können wir vielleicht einen eigenen Vortrag mal machen über das Grabtuch von Turin, sehr, sehr spannend, aber das sind eben diese Münzen, die es eigentlich nur in Israel gegeben hat. Und heute sprechen wir über die Verhältnis von Staat und Kirche im Neuen Testament. Was ist das Neue am Neuen Testament? Christus ist das. Mit Christus beginnt der neue Bund. Und wenn Gott Mensch wird, dann beginnt damit natürlich etwas grundsätzlich Neues. Es beginnt damit eigentlich die Endzeit. Das ist uns heute gar nicht mehr so bewusst. Aber Christus spricht sehr oft davon, das waren die Lesungen und Evangelien der letzten Wochen auch, immer am Ende des Kirchenjahres, dass Christus eigentlich am Ende der Zeit gekommen ist. Für die junge Kirche war das eine Vorstellung, dass man sagt, naja, dann wird es halt noch ein paar Monate dauern, naja, vielleicht ein Jahr, na gut, also 2 Jahre, bis Christus wiederkommt. Ja. Deswegen haben sich viele schon so darauf eingestellt, dass man sozusagen jetzt schon so lebt, dass also Christus jederzeit wieder kommen kann. Diese Endzeit dauert jetzt schon 2000 Jahre fast, wenn man mit dem Tod Jesu zu rechnen beginnt. Aber es ist immer noch eine Endzeit. Und das ist deswegen wichtig, weil sozusagen wir schon in der Vorbereitungsphase auf die eigentliche Erfüllung sind. Die eigentliche, für das Volk Israel könnte man sagen, hat die Erfüllung schon darin bestanden, das Volk Gottes zu sein. Das fasziniert mich immer so, dass zur Zeit Jesu beispielsweise es zwei wesentliche Gruppen gegeben hat, die Pharisäer und die Sadduzäer, die miteinander gestritten haben und mit Jesus gestritten haben. Alles fromme Juden, aber sie haben zum Beispiel sich darin unterschieden, dass die Pharisäer an die Auferstehung der Toten geglaubt haben und die Sadduzäer nicht. Das heißt, es war möglich, ein frommer Jude zu sein, ohne daran zu glauben, dass es nach dem Tod weitergeht. Das Leben im Staat Israel als Volk, das im Bund mit Gott, dem einen, einzigen und wahren Gott steht, das ist genug. Ja, schon irgendwie faszinierend. Nur um das selbstverständlich des Volkes Israel zu begreifen und wie wichtig auch dieses Land Israel dann ist. Weil das war schon sozusagen das Angekommensein. Ja, kleine Nebenbemerkung noch einmal, dass die Juden heute sind eigentlich, wenn sie die orthodoxen Juden zumindest, sind eigentlich alles Pharisäer. Die Sadduzäer sind mehr oder minder abgekommen. Die gibt es nicht mehr. Heute ist im Judentum auch schon eigentlich ganz klar, dass es nach dem Tod weitergeht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Zur Zeit Jesu war das noch eine offene Frage. Warum ist das so wichtig? Wenn wir als Christen leben, in dieser Endzeit leben, dann kann es also nicht mehr so sein, dass das Leben in einem Staat, in der Gesellschaft Gottes, wenn man so will, als Volk Gottes, auch wenn es das neue Volk Gottes ist, die Kirche, schon das Letzte ist, schon das Angekommensein bedeutet. Wir sind in einer Durchgangsphase. Das eigentlich Ankommen ist dann das, wozu Christus uns erlöst hat. Ja? Nämlich das Leben in Gott. Das wird in der Ewigkeit stattfinden. Das strahlt hinein in unsere Zeit, insofern leben wir in der Endzeit, aber das ist das Eigentliche. Ja? Und plötzlich ändert sich das sehr viel bei unserer Frage vom Verhältnis zwischen Staat und Kirche. Plötzlich kann man nicht mehr sagen, Christentum sozusagen verwirklicht sich darin, dass ein Staat christlich ist. Nein, Christentum verwirklicht sich dann, wenn die Menschen in Gott leben, in der Ewigkeit. Das beginnt jetzt schon, aber das letzte Ziel ist die Ewigkeit, das Leben in Gott. Der Staat, die christliche Gesellschaft, und wenn sie noch so gut funktioniert, ist nicht das letzte Ziel. Das ist das Neue mit Christus. Das heißt, Christus hat uns erlöst, aber er hat uns nicht zu dem erlöst, was die Menschen ursprünglich gehabt haben und verloren haben, nämlich ein irdisches Paradies. Das wäre eine christliche Gesellschaft. Wenn eine christliche Gesellschaft gut funktioniert, kommt das ans irdische Paradies heran. Wir denken an eine liebevolle, tolle christliche Familie, wo alle toll miteinander umgehen, füreinander da sind. Herrlich, das Paradies auf Erden, der Himmel auf Erden. Ja. Das Ganze vielleicht sogar in einer Kommune, in einer Gemeinde oder in einem Staat oder so. Ja. Das könnte sein, das ist ja wunderbar, dass man lebt, wo jeder auf den anderen schaut, wo es einem gut geht, wo die Kranken umsorgt werden, wo niemand auf der Strecke bleibt. Das ist ja alles wirklich schön, aber nicht letztes Ziel. Ja. Also dieses irdische Paradies ist etwas, was wir verloren haben durch den Sündenfall der Menschen. Nun wird Gott Mensch, er erlöst uns, aber nicht zu dem, was wir ursprünglich gehabt haben, sondern zu mehr, nämlich zum Leben in Gott, zur Teilnahme am göttlichen Leben. Aber das kurz sozusagen am Anfang zur Positionierung, worüber wir da eigentlich reden. Deswegen beginnt mit Christus eben etwas grundsätzlich Neues nach dem Verständnis des Volkes Israel, das seine Gesellschaft, seinen Staat, sein Land als das Angekommensein bei Gott empfunden hat. Und da gibt es eben eine Stelle, und da wird es gleich das, was ich vorher erwähnt habe, mit der Münze von großer Bedeutung sein, nämlich im 22. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, die Verse 15 bis 22. Dort heißt es: Damals kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen. Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes, zu ihm zu gehen und zu sagen: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und sagte: Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten ihm: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Als sie das hörten, staunten sie, ließen ihn stehen und gingen weg. Was passiert da? Also die Pharisäer und die Anhänger des Herodes waren sich sonst nicht so eng. Ja, der Herodes war ein Idumäer, der eigentlich gar nicht ein Jude war, der hat aber den Tempel gebaut und so weiter. Also sein Vorfahre, und dann hat aber als König dort geherrscht, aber schon unter der Oberhoheit der Römer. Er war sozusagen ein von den Römern delegierter König. Und seine Anhänger kommen mit den Pharisäern, also den frommen Juden, zu Jesus, und das steht ganz ausdrücklich dort, um ihm eine Falle zu stellen. Ja, du sagst doch immer die Wahrheit, also sag uns jetzt, Jesus kann nur verlieren, meint man. Sagt er, also Entschuldigung, wir sind doch keine Römer, wir müssen das Volk, das Reich Gottes doch selbst leben, ja. Wir brauchen wieder das Land, das Gott alleine gehört, die Römer müssen vertrieben werden, ja. Dann hat man ihn dran wegen Aufruhr und kann ihn anzeigen. Dann wird er sagen, man darf den Römern keine Steuer bezahlen. Oder er sagt eben, ja, wir freunden uns an mit den Römern. Das ist genau diese Frage, die da mitschwingt, die ich vorher gesagt habe. Das ist doch nicht mehr das Land Gottes, wenn Heiden uns regieren, ja, die Steuern einheben. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der festen Auffassung, dass Jesus sehr viel Humor hat. Ja. Sagt man, mit welcher Münze zahlt sie denn Steuern? Und plötzlich ziehen die eine Denar heraus. Also die Münze, die eigentlich für fromme Juden nicht möglich war, aber na gut, wenn es ums Geld geht, ist man ein bisschen nachsichtiger gewesen. Ja. Und Jesus sagt das schöne Wort, dann gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und man denkt oft gar nicht mit, was Jesus dann noch mit meint. Also gut, da ist das Bild des Kaisers, der hat die Münzen prägen lassen, die haben eine tolle Kulturleistung vollbracht, die Römer, eine einheitliche Währung für das ganze römische Reich, also das sind wir jetzt gerade wieder dabei, fürs Europa zu schaffen oder geschafft. Wir merken, mit wie vielen Problemen das verbunden ist und so weiter. Die Römer haben das tolle Sachen schon geschafft. Gut, in der Verwaltung, in dieser Welt gehen wir um, da müssen wir auch Steuern zahlen, da passieren auch Dinge dafür. Aber bitte gebt Gott, was Gottes ist. Und wenn die Münze sich dadurch auszeichnet, dass das Bild des Kaisers drauf ist und deswegen zu ihm gehört, wo ist eigentlich das Bild Gottes drauf, sodass es Gott gehört? Das sind wir. Denn der Mensch ist nach dem Bild Gottes geschaffen. Ich bin überzeugt, dass die Pharisäer, die Heilige Schrift natürlich ganz verinnerlicht haben, sofort gewusst haben und sehr, sehr betroppetzt waren. Ja. Wir müssen mit den Dingen dieser Welt umgehen. Wir müssen auch mit der heidischen Herrschaft der Römer umgehen. Das ist nichts Unmoralisches, Steuer zu zahlen. Aber unmoralisch ist, wenn wir uns dem Kaiser verkaufen. Wir gehören Gott. Ja. Und das ist jetzt etwas Neues. Ja. Dass der Staat plötzlich nicht mehr in deckungsgleich mit dem Reich Gottes auftritt. Ja? Werden wir dann noch genauer uns das betrachten können. Diese Stelle ist ja übrigens später wieder sehr wichtig geworden in unseren Breiten, weil das haben die Nazis verwendet, um zu sagen, also ganz nach der Bibel, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und dem Gott, was Gott ist. Also jeder muss mitmachen im nationalsozialistischen Staat. Aber die Nazis haben eben genau das gemacht, sie haben Anspruch auf den ganzen Menschen erhoben. Wir erziehen die Jugend, Deutschland ist das über alles, Deutschland ist das höchste Ziel, aber da müssen die Christen mitmachen und so weiter. Die sollen sich religiös sein, dort wo sie sind, das ist sozusagen Gottes Sache. Ja? Aber sie haben das nicht verstanden. Ja? Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir als Menschen, das was unser letztes Ziel ist, muss immer Gott sein. Das kann nie ein Staat sein. Der Staat kann nie das höchste Ziel sein. Ja? Kein Volk, nicht, keine Ideologie. Das muss Gott sein. Ja. Sobald das nicht mehr ist, geht was gewaltig schief. Ja. Es gibt andere Stellen aus der Heiligen Schrift, wo es dann sozusagen schon sehr explizit wird, nämlich je bekannter Jesus wird und je mehr Anhänger er hat, dass die Menschen noch in diesem Denken des alten Bundes natürlich gewisse Erwartungen an Jesus haben. Im 6. Kapitel des Johannesevangeliums wird von der wunderbaren Brotvermehrung berichtet. Ich lese die Stelle jetzt nicht ganz vor, wir kennen sie nicht. Also gerade Johannes beschreibt das sehr schön. Das, übrigens kommt der Andreas an prominenter Stelle vor, den wir heute feiern. Die Menschen sind hungrig. Jesus fragt die Jünger, wie sollen wir sie satt bekommen? Die wissen nicht, sie rechnen sich aus, was sie also selber mithaben, und das ist zu wenig. Oder was man kaufen müsste, oder am besten die Leute wegschicken. Und dann kommt plötzlich ein kleiner Bub, der 5 Brot und 2 Fische mit hat. Und der gibt das ganz her. Ja? Und daraus macht Jesus das Wunder, aus dieser Hingabe, aus dieser Großzügigkeit des kleinen Buben. teilt, sprich hier ist das Lobgebet, der Lobpreis, das Segensgebet, teilt aus, alle werden satt, 12 Körbe bleiben übrig. Ja. Das war für die Menschen ein unglaublich eindrucksvolles Erlebnis. Da ist jemand, der macht uns satt. Da ist jemand, der sorgt für unsere leiblichen Bedürfnisse. Ja. Hunger gehört wahrscheinlich zu den schlimmsten Dingen, die man so leiblich empfinden kann. Ich hoffe doch, dass jeder von uns noch nie diese Erfahrung machen musste. Ich kenne es aus Erzählungen, wie schlimm Hunger sein muss, wenn man nicht weiß, ob man genug zu essen bekommt, ob man nicht weiß, ob man doch verhungert oder so. Das muss furchtbar sein. Ja. Wo es wirklich ans Eingemachte geht, die Menschen merken, Jesus macht uns satt. Und dann kommt sozusagen etwas, was logisch erscheint und was bis heute ein Missverständnis ist, wenn man über das Christentum spricht, nämlich, dass man das Christentum, das Leben mit Jesus, für etwas rein Soziales hält. Sehr gut. Wenn alle satt sind, ist alles in Ordnung. Mehr wollen wir nicht. Ja? Da kann man natürlich noch ein bisschen andere Dinge dazu nehmen, wenn niemand unterdrückt wird, wenn alle satt sind, wenn alle Gesundheitsversorgung haben, wenn das Sozialsystem sozusagen funktioniert, christlicher Staat ist erledigt, Kirche funktioniert. So haben die Menschen gedacht. Und deswegen kommen sie sozusagen als logische Folge dessen, dass sie satt geworden sind, zu Jesus. Und das ist die Fortsetzung des Beginns des 6. Kapitels ab Vers 22. Am nächsten Tag stand die Menge am anderen Ufer des Sees. Sie hatten gesehen, dass nur ein Boot dort gewesen war und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren waren. Von Tiberias her kamen andere Boote in die Nähe des Ortes, wo sie nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott der Vater mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagten zu ihm: Welches Zeichen tust du dann, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Ich lasse ein bisschen was aus. Jedenfalls kommt dann, nachdem sie merken, dass Jesus sozusagen ihnen verspricht, ihnen Brot des Lebens zu geben, wollen sie ihn zum König machen. Ja? Und wollen ihn in ihre Gewalt bringen, um Jesus zum König zu machen. Heißt es sogar. Ja? Und genau das ist die Versuchung, für Jesus vielleicht keine Versuchung gewesen, aber die Versuchung, der Kirche immer wieder unterliegt. Sehr gut, dann kommen wir an die Macht. Wenn alles funktioniert, dann können wir regieren. Ja? Jesus entzieht sich ihnen. Das will Jesus nicht. Er will nicht ihr König werden, denn es würde wieder das Reich Gottes beschränken auf das rein Irdische. Es ist nicht das, wohin Jesus uns führen will. Ja? Als Reaktion, ich lese das nicht vor, ich kann das jedem nur empfehlen, mal das 6. Kapitel bis zum Ende zu lesen, in dieser Synagoge von Kapernaum spricht Jesus dann davon, was er mit diesem Brot meint, wofür die wunderbare Brotvermehrung eigentlich nur der Hinweis war, indem er sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Und um es vollkommen klar zu machen, mein Fleisch ist wirklich eine Speise, mein Blut ist wirklich ein Trank. Ja? Und die Reaktion der Menschen war, dass was er da sagt, ist unerträglich. Ja? Ich kann das behaupten, dass wir jetzt ihn aufessen sollen. Ja? Die haben mich für verrückt gehalten, viele haben mich verlassen, steht dann im Evangelium. Ja? Wir heute, die wir das Geheimnis der Eucharistie, also verstanden haben, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die wir doch eine Ahnung haben, weil wir es feiern, die wissen, wovon Jesus gesprochen hat. Bitte. Nämlich, das zeigt sich, dass Jesus uns eben zu mehr führen will. Weil was passiert in der Eucharistie? Da geht es ja nicht darum, sich satt zu essen. Ja, es wird ja völlig vollkommen klar, dass man in der Eucharistie nicht leiblich satt wird, sondern dass wir ganz eins werden mit Jesus. Ja, das ist ein geistiger Vorgang. Ja, dass wir teilnehmen an seinem Leben. Ja, eigentlich ist das eine Häresie, wenn man immer die Messe beschreibt als reine Mahlgemeinschaft. Das ist völlig absurd. Ja, wenn wir hier gemütlich auf die Tische aufdecken und Wurstbrote essen, ist das mehr Mahlgemeinschaft, als in der kalten Kirche eine Oblate zu essen. Ja. Das, was in der Kirche passiert, ist Teilnahme am Leben Jesu, an seiner Hingabe, an seinem Opfer, ja, an den Vater und an die Menschen. Jesus selbst, er selbst ist es, der sich uns zur Speise gibt. Das Essen sozusagen das Mittel zum Zweck, aber das Eigentliche ist was anderes, nämlich eins zu werden mit Jesus. Dorthin möchte Jesus die Menschen führen. Ich verstehe ja irgendwie, dass die Menschen, die das damals in der Synagoge von Kapernaum gehört haben, überfordert waren. Ich meine, wir sind ja heute noch überfordert, wenn wir über die Eucharistie nachdenken. Aber wir sehen eben, dass der reine Umgang mit dem nur Irdischen und bewusst beschränkt auf das Irdische, dass das eine Versuchung sein kann. Und genau das war ja auch die erste Versuchung, die Jesus erlebt hat. Nachdem er in der Wüste war, am Beginn seines öffentlichen Wirkens, war die erste Versuchung, dass der Teufel ihm sagt, nachdem Jesus 40 Tage gefastet hat und hungrig war, naturgemäß, sagt, mach aus diesen Steinen Brot. Ja. Warum? Wäre nichts Schlimmes gewesen, dass Jesus ein Wunder wirkt und schon 40 Tage gefastet hat, ist ja nichts dabei. Die Versuchung war, beschränk dich auf das rein Irdische. Sei zufrieden, wenn du die Leute satt machst, wenn du selber satt wirst. Wir kennen das alles in unserem Leben, nicht? Hauptsache mir geht es gut. Ja. Auch meiner Familie. Gesundheit ist das Wichtigste. Ja. Das hört bei dir an. Und mehr nicht. Ich kenne einen lieben Priester, der die Leute immer schockiert, ich weiß nicht, was er immer noch macht, wenn sie ihm sagen, ja, und der Pfarrer, okay, Gesundheit ist das wichtig, gesund bleiben. Wieso? Heilig werden ist doch viel wichtiger. Das schrecken die Leute. Aber das ist es. Ja. Also, wenn man die Wahl hat, gesund zu bleiben oder heilig zu werden, das wählen wir. Ja. Also wir merken eben, dass Christus uns immer über das rein Irdische hinausführen wird. Das betrifft natürlich das Leben des Einzelnen und das Leben der Kirche als Ganzes, dass die Kirche auch eben dieser Versuchung erliegen könnte, sich auf das rein Irdische zu beschränken. Wir kennen die Begebenheiten aus dem öffentlichen Wirken Jesu, die sozusagen dann ihren Höhepunkt finden in den Tagen des Leidens und der Auferstehung in Jerusalem und die werden eröffnet, wir feiern sie ja jedes Jahr in der Karwoche, durch den Einzug Jesu in Jerusalem. Und wieder steht dieser Einzug Jesu in Jerusalem in dieser Spannung. Ich lese das vielleicht kurz vor, aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums, Verse 12 bis 19. Moment. Ah, das ist falsch. Entschuldigung, 18, nein, habe ich mir die falsche Stelle aufgeschrieben. Achso, das ist die falsche. Stimmt schon. Entschuldigung, hab's gleich. Eine schöne neue Bibel in der neuen Einsatzübersetzung. Muss ich mich erst zurechtfinden. So. Sehr gut. Also, 12. Kapitel im Johannesevangelium, Verse 12 bis 19. Am Tag darauf hörte die große Volksmenge, die sich zum Fest eingefunden hatte, Jesus kommt nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige, zogen hinaus, um ihn zu empfangen und riefen, Hosanna, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie es in der Schrift heißt, fürchte dich nicht, Dr. Sion. Siehe, dein König kommt, er sitzt auf dem Fohlen einer Eselin. Das alles verstanden seine Jünger zunächst nicht. Als Jesus aber verherrlicht war, da wurde ihnen bewusst, dass es so über ihn geschrieben stand und dass man so an ihn gehandelt hatte. Die Menge, die bei Jesus gewesen war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, legte Zeugnis für ihn ab. Eben deshalb war die Menge ihm entgegengezogen, weil sie gehört hatten, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sagten zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Alle Welt läuft ihm nach. Ja, die Pharisäer sind schon unzufrieden damit, weil sie genau diese Angst haben, dass Jesus jetzt sozusagen der König von Israel wird. So rufen ihm die Leute zu. Ja, Hosanna dem Sohn Davids, ja, heißt es auch. Das ist sozusagen ganz klar, wenn man Jesus das zuruft, das ist also der Retter, auf den Israel gewartet hat. Das ist die Art und Weise, wie man den Messias anruft. Jetzt muss man fragen, was war die Vorstellung des Messias? Was soll das sein, was die Menschen erwartet haben, auch wenn sie dann ihre Kleider auf die Straßen legen, damit Jesus drüber reiten kann? Das war die Huldigung für den König, für den neu einziehenden König. Ja. Dass die weltlichen Mächte natürlich das etwas kritisch beäugen, ist vollkommen klar, aber auch eben die religiösen Führer, dass da plötzlich Jesus diese Macht übernimmt. Ja, und wahrscheinlich war es auch die Erwartung der Menschen, dass Jesus jetzt kommt und sich als König einsetzen lässt, wieder sozusagen wie der König David das Reich sozusagen als das Reich Gottes führt. Allerdings schon im Alten Testament, und das schwingt damit, hat Gott eigentlich das Volk Israel darauf vorbereitet, dass dieses Welt und dieses Reich nicht alles ist. Mussten sich immer unterscheiden von anderen Völkern. Und das drückt sich auch dadurch aus, dass Jesus auf einem Fohlen, auf einer Eselsfohlen einreitet. Dazu muss man wissen, dass es dem Volk Israel von Gott her verboten war, Pferde zu haben. Ja, die Militärmächte der damaligen Welt, die Ägypter und die Babylonier und so weiter, haben Streitwagen mit Pferden gehabt. Das waren also sozusagen die Superwaffen der damaligen Zeit. Durfte Israel nicht haben. Ja, sollte sich nicht auf ihre Waffen und auf die Schnelligkeit der Pferde sozusagen verlassen, sie sollen sich auf Gott verlassen. Und ein Esel ist ein ganz ein bescheidenes Tier für arme Leute. Also auch die Könige, auch König David ist auf einem Esel geritten. Das war Gebot Gottes. Auch Jesus kommt jetzt auf einem Esel, also nicht mit weltlicher Macht, sondern mit der Macht, die auch schon David gehabt hat. Und die Macht, die David gehabt hat, die kommt von Gott. Das ist vollkommen klar, wenn man auf sein Leben schaut. Immer wenn sich von Gott abgewandt hat, wie auch andere Könige, dann ist es dem Land schlecht gegangen. Nicht, wenn sie irgendwie militärisch toll waren oder reich waren oder sonst was. Da schwingt alles mit. Aber was rufen die Menschen Jesus zu? Hosanna, dem Sohn Davids. Hochgelobt sei der, kommt im Namen des Herrn. Ja? Also, wie gesagt, das kann die Erwartung sein. Jetzt kommt endlich der König, der uns befreit und uns wieder als Volk Gottes regiert. Was macht die Kirche daraus? Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, dass das ja in die Messliturgie eingegangen ist. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, kommt im Namen des Herrn, Hosanna in die Höhe, ist der zweite Teil des Sanctus. Aber womit beginnt der Sanctus? Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Das ist eine Anlehnung an das vierte Kapitel der geheimen Offenbarung, wo sozusagen die himmlische Liturgie dargestellt wird. Also wenn wir Jesus empfangen heute als Kirche, ja, empfangen wir ihn als unseren König, aber wir fangen ihn als den, der in den Himmel einzieht, nicht auf dieser Welt einzieht. Ja. Also deswegen, es gibt ein sehr schönes Buch von Scott Hahn, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das heißt Unser Weg nach Rom. Der Scott Hahn war ein Wissenschaftler, ein Exeget in Amerika, ein Freikirchler eigentlich, ein Evangelikaler, dort sehr vernetzt und hat dann irgendwie auch gerade durch das Studium der Heiligen Schrift zur katholischen Kirche gefunden. Und da beschreibt in dem Buch, ich kann das nur zum Lesen empfehlen, Unser Weg nach Rom heißt das, wie einmal, also vollgepumpt mit biblischem Wissen, in eine katholische Messfeier hineinkommt und hört die ganzen Messtexte, zum Beispiel der Sanctus da, und da sind, beschreibt er selber, sieht halt, sag's mit eigenen Worten, sind da fünf alte Mimmel drin gesessen, also geil, 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 Gott heiler mich, da haben sie halt vor sich hingeprabelt, und er war ganz aufgeregt. Das ist ja unglaublich, was da Querverbindungen hergestellt werden, was das für einen Exegeten bedeutet. Und er wollte dann die Leute immer am liebsten unterbrechen. Er hat gesagt, hört kurz auf, ich erkläre euch das, was ihr da betet. Ja? Und die haben einfach so weiter gebetet. Ja. Ja. Aber ich rate nur, das wirklich mal sich damit zu beschäftigen, wie die Liturgie mit den Texten der Heiligen Schrift umgeht, was da zusammengeschoben wird plötzlich, was ja gar nicht nebeneinander steht, so wie seht das Lamm Gottes, das sie wegnimmt, die Sünde der Welt, die Worte Johannes des Täufers Und wir antworten mit den Worten des Hauptmanns von Kapernaum: Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst um mein Dach. Also ganz spannende Sachen, die da sind. Ja, also der Täufer, der kommt, um das Volk Israel vorzubereiten, und wir antworten mit den Worten eines Heiden, der irgendwie gerade zum Glauben gefunden hat. Ja. Also da schwingt wahnsinnig viel mit. Und eben beim Sanctus ist auch so ein Beispiel, nicht? Wir begrüßen Jesus, ja, beim Heilig, das ist ja kurz vor der Wandlung. Ja. Jesus zieht ein, ja, als unser König, aber wir begrüßen ihn für den Himmel. Aber mit den Worten, die den Menschen in Jerusalem schon begrüßt haben. Wir wissen, wie es weitergeht. Beim Sonntag beginnt die Karwoche. Wir kennen die Geschehnisse sehr gut, bis schließlich, dass Jesus festgenommen wird und vor den Hohen Rat gebracht wird. Und dort passiert etwas Interessantes, nämlich er wird jetzt dort sozusagen wirklich zur Rede gestellt. Bist du es jetzt oder bist du es nicht? Bist du der Messias, auf den wir warten sollen? Ja oder nein? Ja, also jetzt äußer dich. Und Jesus sagt etwas, was den hohen Priester veranlasst, sein Gewand zu zerreißen. Das ist Zeichen, wenn etwas Furchtbares passiert, war das den Brauch gegeben, sein Gewand zu zerreißen, wenn Gott gelästert wird. Was hat Jesus so Furchtbares gesagt? Er sagt, ja, ich bin es. Und das war für sie furchtbar. Warum? Weil Gott nicht nur sagt, ich bin der König der Juden, sondern er verwendet, um das zu sagen, den Namen Gottes, den Juden nicht aussprechen. Ich bin der Ich Bin. Das bezieht auf sich selber. Jesus sagt vor dem Hohen Rat, ich bin Gott. Und er sagt das mit dem Namen, den keiner von den Juden jemals aussprechen würde, aus Ehrfurcht vor Gott. Entweder glaube ich daran oder ich halte Jesus für den schlimmsten Gotteslästerer aller Zeiten. Ja. Der hohe Priester hat das Zweite getan. Ja. Aber nur um zu zeigen, worum es da eigentlich geht, um welche Frage. Das ist die Frage, die wir uns auch stellen müssen. Was glauben wir jetzt eigentlich von Jesus? Wer ist Jesus für uns? Ein König, einer, der so gute Ideen gehabt hat, der unsere Gesellschaft ein bisschen ordnen kann? Oder ist er wirklich der Allmächtige selbst? Ist es Gott selbst? Dann bekommt das alles eine neue Bedeutung. Ja. Übrigens sehr schön in der neuen Einheitsübersetzung, anders als in der vorhergehenden, wird der Gottesname nicht mehr ausgesprochen und nicht mehr geschrieben, sondern steht im Blockbuchstaben Herr. Und da lehnt sich die Einheitsübersetzung, ich glaube auf Anregung Papst Benedikt XVI., an die sehr schöne Tradition der Juden an, die eben den Gottesnamen nicht aussprechen, aus Ehrfurcht. Wird in Liturgie nicht mehr vorkommen. Ja. Also wenn das dann alles eingeführt ist, ab diesem Sonntag wird am Sonntag zumindest die neue Einheitsübersetzung eingeführt. Das nur zur kleinen Nebenbemerkung. Man kann sozusagen das wiederfinden in dem Prozess Jesu, der dann vor Pilatus stattfindet. Ja? Also ein Heide verurteilt ja Jesus zum Tod. Aber Pilatus sieht ja, dass Jesus kein Verbrecher ist. Das wird ihm sehr schnell klar. Und er stellt ihn dieselbe Frage, bist du der König der Juden, ohne vielleicht diese ganzen Dinge mitzubedenken, diese Frage, die bei einem Juden mitschwingen bei dieser Frage. Ja, und da geht es um politische Fragen. Aber er merkt, dass Jesus eigentlich da keine Revolution anzetteln will und so weiter. Und vor Pilatus sagt er Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, wenn es von dieser Welt wäre, glaubst du nicht, dass ich Mittel und Wege hätte, mich zu verteidigen? Das können wir lesen im 18. Kapitel des Johannesevangeliums. Bist du also ein König? Also bist du doch ein König. Jesus antwortete ihn, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu gekommen und dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, was ist Wahrheit? Aber vorher, ich finde es nicht, er weist ihn ihm Jesus darauf hin, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann glaubst du nicht, dass mein Vater Legionen von Engeln schicken könnten, die mich verteidigen. Das passiert eben nicht. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist der Schlüsselsatz für das neue Volk Gottes, das die Kirche ist. Es wird noch sehr, sehr wichtig werden, wenn wir uns dann später Gedanken machen wollen in den nächsten Vorträgen, wie Staat und Kirche miteinander umgehen sollen, wie das in der Geschichte sich entwickelt hat. Aber darauf wollte ich noch jetzt hinaus. In einer Begebenheit wird es noch besonders klar, nämlich dass Pilatus eigentlich, um sich aus einer Verlegenheit zu stehlen, sagt, da gibt es ja den schönen Brauch, ich kann einen Gefangenen freilassen. Also, da stellt er hin Barabbas, das war ein Straßenräuber, aber er war in Wirklichkeit auch ein Revolutionär, das war wahrscheinlich ein Aufständischer, der halt im Rahmen seiner revolutionären Tätigkeit halt einige Leute umgebracht hat, und daneben Jesus. Und wen wollt, soll ich den König der Juden freilassen oder Barabbas? Nicht? Also Pilatus will das Volk schon in die Richtung ziehen und wir wissen, wie das Volk geantwortet hat, lass Barabbas frei. Und wieder ist das eigentlich nicht nur eine Entscheidung persönlich für den für diesen Barabbas und gegen Jesus, es ist eine Entscheidung dafür, dass das Reich Gottes in dieser Welt stattfinden soll und nicht so, wie Jesus es predigt. Ja? Die Menschen haben eine Sehnsucht nach einem Reich in dieser Welt und nicht in einem Reich, das nicht von dieser Welt ist. Wie gesagt, ich glaube, dass wir bis heute in dieser Spannung stehen und in unserem Leben auch nicht immer so ganz eindeutig die Entscheidung für Jesus treffen. Ja, oft ist uns diese Welt auch wichtiger als das Reich Gottes. Kann jeder eine Gewissenserforschung machen. Wenn man so will, bricht die Königsherrschaft Jesu an damit, dass er seinen Thron besteigt. Alles, was da geschieht, ist ja nicht zufällig. Auch das Leiden Jesu sind Zeichenhandlungen, die Gott zulässt, um deutlich zu machen, Jesus wird gekrönt mit einer Dornenkrone. Ja, das ist eine psoffene Idee von Soldaten gewesen. Die gesagt haben, nur willst du ein König sein und wir wissen, sie sollen einen Soldatenmantel umlegen, da verbinden sie die Augen, geben ihnen einen Stock in die Hand wie ein Zepter, dann nehmen sie den Stock weg und schlagen ihn damit auf den Kopf und sagen, er wird dich geschlagen, du bist doch ein Prophet. Ja, also ist ein die Soldateska treibt ihren Unmut mit Jesus, ja, und es ist durch brutal und da hat eben auch dazu gehört, dass sie aus Dornen eine Krone geflochten haben und gesagt, du bist der König der Juden und mit einer Dornenkrone gekrönt haben. Das war mehr als nur Verspottung, wenn man weiß, wie das ausschaut. Im Heiligen Land die Dornen war das auch eine Folter. Ja, und das hat schwere Wunden auch verursacht. Also nichts, was man irgendwie mit übernatürlichem Heiligen in Verbindung bringen wollte, aber in Wirklichkeit ist es die Offenbarung Gottes. Christus ist wirklich ein König, der aber vom Kreuz herab herrscht, gekrönt mit einer Dornenkrone. Also ein gescheiterter König, würde man sagen, aber nur dann, wenn man wiederum sich rein beschränkt auf das rein Irdische. Weil irdisch hatte Jesus keinen Erfolg gehabt, er ist ja gescheitert. Er ist ja nicht an die Macht gekommen. Oder seine Macht ist seine Liebe. Und nirgendwo sonst wird die Liebe so klar, wird das innerste Wesen Gottes, das die Liebe ist, so klar geoffenbart wie am Kreuz. Mehr kann auch Gott nicht uns zeigen, dass er uns liebt, indem er alles gibt, sich selbst, sein eigenes Leben, seine eigene Ehre, seine Freunde, alles hingibt, bis hin zu seinem letzten Hemd, seine Kleidung, dass er nackt am Kreuz hängt und sein Leben für uns verschenkt. Ja? Das ist die innerste Offenbarung Gottes und das ist seine Herrlichkeit. Und das halten alle anderen uns Christen für verrückt, dass wir einen nackten Mann, der am Kreuz leidend hängt, für herrlich halten können. Dass wir Leid für etwas halten können, das etwas Positives bewirkt. Ja? Aber weil eben die Erlösung auf diese Weise stattfindet. Und darin besteht die Herrschaft Gottes. Weil was tut Christus am Kreuz? Dasselbe, was in der innergöttlichen Liebesekstase, wie das die Theologen nennen, stattfindet. Dort verschenkt sich nämlich das Vater an den Sohn, der Sohn an den Vater im Heiligen Geist. Das macht Christus jetzt auch in seiner Menschheit. Am Kreuz verschenkt er sich ja wirklich an den Vater und nimmt in diese Hingabe uns alle mit hinein. Einerseits, indem er sich auch an uns verschenkt, für uns macht das ja, aber auch uns mit hineinnimmt in diese Hingabe an den Vater, in diese Liebe. Liebe auch zu allen Menschen, die Liebe, die Vergebung beinhaltet. Also, das braucht man nicht so theoretisch abhandeln, das wird sofort ganz praktisch werden. Wenn man auf die Mutter Gottes schaut, nämlich ein Mensch, der also wirklich da zu 100% mitgemacht hat. Wirklich als erlöster Mensch. Wenn ich mir überlege, was es für eine Mutter bedeutet, nicht nur ihren Sohn am Kreuz hingerichtet zu sehen, ungerecht verurteilt, ja, sondern auch in dem Wissen, dass das mein Gott ist und trotzdem nicht in Hass auszubrechen. Die Menschen zu lieben, die Jesus das antun. Also das, so findet die Herrlichkeit Gottes statt. Das ist die Erlösung. Das ist die Herrschaft Gottes. Ja. Insofern ist auch das Schild, das Pilatus schreiben hat lassen und das die Pharisäer furchtbar aufgeregt, das in drei Sprachen übrigens in Rom noch erhalten, wenn man nach Santa Croce in Jerusalem kommt, das ist so kaum beachtet dort, wo Pilatus in drei Sprachen schreiben hat lassen, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Auf Griechisch, Latein und Hebräisch. Interessanterweise auch in Griechisch und auf Latein von rechts nach links geschrieben, das dürfte ein Hebräer dort eingeritzt haben, ja, der das einfach nur die Buchstaben nachgeschrieben hat. Und die Schriftgelehrten haben sich darüber aufgeregt, sagt, schreibt nicht, dass er der König Juden ist, schreibt, dass er gesagt hat, dass er der König Juden ist, dass er behauptet hat. Und dann sagt eben Pilatus das berühmte Wort, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Ja, der war schon etwas genervt. Aber wieder, dort steht, das ist normalerweise das Ort gewesen, wo die Verurteilung gestanden ist. Also bei den Räubern ist halt Räuber dort gestanden und beim anderen ist aufständischer, ja, gestanden. Bei ihr steht eben König der Juden, das war die Verurteilung. Ja. Aber genau das ist es. So herrscht Christus. Also das ist jetzt sozusagen theologisch und teils geschichtlich betrachtet, aber es hat natürlich unglaublich viel praktische Bedeutung, wenn wir überlegen, wie wir als christliche Gesellschaft leben sollen, was der Staat dann für uns bedeutet, wenn unser König so ein König ist. Ein König, der eben nicht den Thron bestiegen hat, keine weltliche Macht in Anspruch genommen hat. Ganz, ganz wichtig für uns als Kirche. Das letzte Ziel, ich habe schon öfter gesagt, ist das himmlische Jerusalem. Sehr schön beschrieben in der geheimen Offenbarung, im letzten Buch der Heiligen Schrift. Im 21. Kapitel, also sozusagen am Schluss, wird das himmlische Jerusalem beschrieben, in Versen 1 bis 5. Denn ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen, so war bereit wie eine Braut, die sich für einen Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, kein Mühsal, denn was früher ist, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Und er sagte, schreib es auf, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Und von Verse 18 bis 21, ich lasse ein bisschen was aus, da wird dieses neue Jerusalem beschrieben. Ihre Mauer ist aus Japsis gebaut und die Stadt ist aus reinem Gold, wie aus reinem Glas. Die Grundsteine der Stadtmauer sind mit edlen Steinen aller Art geschmückt. Der erste Grundstein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardion, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore sind zwölf Perlen. Jedes der Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die Straßen der Stadt sind aus reinem Gold, wie aus klarem Glas. Warum lese ich das noch vor? Weil es ganz spannend ist, wenn ihr mal in die Schatzkammer kommt, nach Wien, das ist immer ein Besuch wert. Dort ist aufbewahrt die Krone des sogenannten Heilig-Römischen Reiches. Also diese Krone ist jetzt über 1000 Jahre alt schon. Ja, die also sozusagen das Reich, das die Habsburger lang regiert haben, also vor Österreich-Ungarn. Und diese Krone bildet eigentlich das ab, was da beschrieben ist. Ja, da sind genau diese Edelsteine verarbeitet und Perlen verarbeitet und so weiter. Und da kann man sagen, das ist ein bisschen sozusagen anbiedernd oder vielleicht doch eine richtige Idee vom Staat, ist natürlich immer ein Spannungsverhältnis gewesen, dass ein Reich sich eher sozusagen als Gemeinschaft von Gläubigen gesehen hat, als ein weltliches Konstrukt. Also der Kaiser war gekrönt mit einer Krone, die Abbild dieses himmlischen Jerusalem war. Ja. Und eigentlich hat sich damals die staatliche Gesellschaft verstanden als das christliche Abendland. Ja, das, was wir heute unter Staat verstehen, dass wir vor allem einmal eine Nation sind und da ist Österreich und dort ist Deutschland und dort sind die Franzosen und dann muss man sich halt arrangieren und die Wirtschaft muss funktionieren, ist eine recht neue Entwicklung. Ja. Eigentlich hat sich die Gesellschaft unter Christen immer dahingehend verstanden, wir müssen uns gegenseitig in den Himmel hineinhelfen. Na gut, das machen wir auch durch die staatliche Ordnung. Ist schon klar, dass das jetzt nicht immer funktioniert hat und das genügend schiefgegangen ist dabei. Aber von der Grundidee her, ich traue mich zu behaupten, dass diese Grundidee wieder ein bisschen verloren gegangen ist. Dann durch den Nationalismus ganz schlimm geworden ist, den wir jetzt langsam wieder überwinden, nicht? Wo man sagt, der Staat ist das Höchste, das Wichtigste, ich bin Franzose, das Wichtigste, ich bin Deutscher, das Wichtigste, ich bin Engländer oder was auch immer. Ja, das kann es nicht sein. Und jetzt langsam uns wir wieder sozusagen wissen, der Staat ist nicht das Wichtigste, aber auch das rein Irdische eben nicht. Die Frage ist jetzt, wie es sozusagen nach Tod, Auferstehung, Himmelfahrt Jesu und Geistsendung weitergegangen ist. Wie soll jetzt die junge Kirche mit Staat und Gesellschaft umgehen? Das war eine wirklich wichtige Frage. Und irgendwie hat man gemerkt, man lebt jetzt im Römischen Reich. Das Christentum hat sich relativ rasch auch ausgebreitet über die Grenzen Israels hinaus. Ja, ich erinnere dann, dass schon Philippus den Kämmerer der Kandake getauft hat. Der ist nach Äthiopien wieder zurückgegangen. Sehr bald in die anderen Länder Kleinasiens. Apostel Thomas ist bis nach Indien gekommen. Ja, also unvorstellbar. Und natürlich dann noch ins Zentrum des damaligen Weltreiches nach Rom. Und da war vollkommen klar, das Römische Reich ist also nicht das, was das Reich Israel war, ja, das Reich Gottes, oder das konnte niemand mehr annehmen. Man hat in einem heidischen Land, heidischen Staatsgebilde gelebt, in einem heidischen Reich. Also von Einheit von Staat und Religion war von vornherein keine Rede. Ja. Außerdem war das Christentum ja sowieso nur eine Randerscheinung in diesem riesigen Reich. Ja, die haben überhaupt keine Bedeutung gehabt. Wie soll man das jetzt machen als Kirche? Das war zum Beispiel eine Überlegung. Vielleicht ziehen wir uns ganz zurück aus dem gesellschaftlichen Leben. Ja? Vielleicht ist das Beste, wir gehen alle in die Wüste und warten, bis der Herr wiederkommt. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, interessanterweise. Also von Anfang an haben die Christen teilgenommen am gesellschaftlichen Leben und mussten sich aber damit auseinandersetzen. Und wir müssen wirklich froh sein, dass wir in den Paulusbriefen sozusagen ganz unmittelbar miterleben, um welche Fragen es in den Gemeinden gegangen ist und wie man diese Fragen gelöst hat. Und Paulus schreibt im 13. Kapitel des Römerbriefes genau darum, wie ein Christ jetzt sich innerhalb dieses heidnischen Staates verhalten soll. Jeder ordne sich den Trägern der staatlichen Gewalt unter. Denn es gibt keine staatliche Gewalt außer von Gott. Die jetzt bestehen, sind von Gott eingesetzt. Wer sich der Herr der staatlichen Gewalt widersetzt, stellt sich gegen die Ordnung Gottes. Und wer sich ihm entgegenstellt, wird dem Gericht verfallen. Vor den Trägern der Macht hat sich nicht die gute, sondern die böse Tat zu fürchten. Willst du also ohne Furcht vor der staatlichen Gewalt leben, dann tue das Gute, sodass du ihre Anerkennung findest. Denn sie steht im Dienste Gottes für dich zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, fürchte dich, denn nicht ohne Grund trägt sie das Schwert. Sie steht nämlich im Dienst Gottes und vollstreckt das Urteil an dem, der Böses tut. Deshalb ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Das ist auch der Grund, weshalb ihr Steuern zahlt. Denn in Gottes Auftrag handeln jene, die Steuern einzuziehen haben. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Steuer, wenn ihr Steuer schuldet. Zoll, wenn ihr Zoll schuldet. Furcht, wenn ihr Furcht schuldet. Ehre, wem Ehre gebührt. Wem Ehre schuldet. Ist ganz interessant. Nämlich, da muss man sich überlegen, Paulus selbst hat von genau dieser staatlichen Gewalt schon einiges zu leiden gehabt. Er wurde ausgepeitscht, wurde gesteinigt, wurde ins Gefängnis geworfen, mehrmals. Ja, also furchtbare Sachen erlebt. Ja. Und Paulus schreibt solche Sachen, dass man diesem Staat gehorcht, diesem heidnischen Staat. Und er geht so weit und sagt, diese staatliche Gewalt ist von Gott. Wie kann man so weit kommen? Es geht eben genau um diese Frage, ob der Staat, wenn er das Recht durchzusetzen will und wenn er Verwaltung macht, wozu zum Beispiel Steuern und Zölle gehören und so weiter, ob das etwas ist, was auch wir, von dem wir Christen uns zurückziehen könnten, wenn wir zum Beispiel in die Wüste gehen, in welcher Form auch immer. Paulus schreibt ganz eindeutig nein. Denn das, wozu das da ist, das hat ja eine Berechtigung. Wenn ich gerecht lebe, muss ich den Staat ja nicht fürchten. Normalerweise werden Diebe eingesperrt und Mörder und so weiter. Ja, das ist ja, deckt sich ja da mit unseren Geboten. Ja. Also auch heute ist es durchaus für die Christen richtig, sich aus dem staatlichen Leben nicht nur nicht zurückzuziehen, sondern auch daran teilzunehmen und darin Verantwortung zu übernehmen. Noch einmal, wir leben heute in einem Staat, der gar nicht so wenig christlich geprägt ist, immer noch. Paulus spricht ja von einem heidnischen Staat. Ja, einem Staat, der immer mehr auch die Christen zu verfolgen begonnen hat. Trotzdem sagt er das. Wie man das verstehen kann, bringe ich da gleich noch ein sehr spannendes Beispiel. Das ist der Grund, warum der Staat das Schwert trägt. Das heißt, es auch durchsetzen darf. Ja, es gibt immer wieder die Frage heute auch, das wird jetzt virulent, vor allem mit Muslimen, denen man vorwirft, dass sie sagen, na, ihr haltet, für euch ist der Koran ja wichtiger als das Grundgesetz in Deutschland. Ja. Ihr müsst euch doch an das Grundgesetz halten. Und die Muslime sagen dann oft nichts mehr, aber meinen natürlich, selbstverständlich ist der Koran wichtiger. Ganz ehrlich, wenn man mich jetzt fragt, was ist der wichtiger, die Verfassung der Republik Österreich oder das Evangelium, sage ich auch das Evangelium. Da steht allerdings was anderes drin als im Koran, muss man auch dazu sagen. Aber, aber wie ist das jetzt? Ja? Selbstverständlich sind wir an Gottes Gebot immer noch mehr gebunden. Das schlägt immer staatliches Recht. Also wenn der Staat jetzt von uns Dinge verlangt, die gegen das Evangelium sind, natürlich müssen wir uns an das Evangelium halten. Aber das macht der Staat in den wenigsten Fällen. Ja? Und wenn der Staat will, dass wir Steuern zahlen, selbst wenn sie sagen, na, das ist so viel oder das ist blöd verwendet oder sowas, dann ist das, schreibt Paulus sogar, das kommt von Gott. Das ist staatliche Gewalt, da beugt euch ruhig, ja, damit das Werke funktioniert sozusagen. Das ist gerecht. Ja. Wenn der Staat von uns fordert, weiß ich was, dass wir alle Juden wieder einsperren in Konzentrationslager, dann müssen wir uns dagegen wehren. Weil das ist eindeutig in Gottes Gebot. Ja. Also ich glaube, die Trennlinie ist ganz klar. Also da, für Christen, die denen zu dem Zeitpunkt schon längst bewusst war, das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt, haben sich eindeutig von Anfang an dazu entschieden, in dieser Welt zu leben. Nicht in der Welt, aber nicht von der Welt sind. Deswegen selbstverständlich auch mit dem Staat umzugehen. Für mich ist ein ganz ein schönes Beispiel die Begebenheit, die im Philemonbrief geschildert ist. Einer der kürzesten Texte im Neuen Testament. Kurz, was ist da passiert? Paulus war wieder mal im Gefängnis. Und er schreibt aus dem Gefängnis einen Brief an den Philemon, weil es ein gewisser Onesimus zu ihm gekommen und der Onesimus war ein entlaufener Sklave. Der hat dem Philemon gehört. Der Philemon war aber schon ein Christ. Aha, da war ein Christ, der hat einen Sklaven gehabt. Das war halt so üblich. So, und jetzt weiß man, wie es entlaufene Sklaven normalerweise gegangen ist. Das war so lebensgefährlich, die hat man gekreuzigt. Das hat Paulus wahrscheinlich annehmen können, der Philemon wird wahrscheinlich nicht so weit gehen. Er muss barmherzig sein. Und schickt den Onesimus mit diesem Brief zurück an den Philemon. Und diesen Brief haben wir heute noch, ist Teil der Heiligen Schrift. Und jetzt ist ganz spannend, wie Paulus argumentiert. Nämlich, er schickt ihn zurück mit diesem Brief und da steht nicht drin, lieber Philemon, ich zeige dir jetzt mal, wie das im Reich Gottes funktioniert. Sklaverei ist böse, ja, nicht ein Mensch darf den anderen besitzen, wie das im Volk Israel schon war. Da hat es eigentlich keine Sklaverei gegeben. Selbst wenn jemand sich verkauft hat, nach 6 Jahren ist er wieder frei geworden. Nicht so wie im Römischen Reich. Ja. Das könnte ihm lange ausbreiten, das tut es aber nicht. Sondern er schreibt ihm, weißt du was, der hat sich bekehrt im Gefängnis und ich schicke ihn jetzt zu dir zurück. Ich könnte ihn auch behalten, ich habe ein Recht auf ihn. Ich habe auch ein Recht auf dich, weil du bist durch mich sozusagen zu Christus gekommen. Aber ich schicke ihn dir zurück, aber ich schicke ihn dir nicht mehr als Sklaven zurück. Wenn er jetzt zu dir zurückkommt, ist er dein Bruder. Und das löst plötzlich alles. Ja? Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Bild, wie Kirche mit diesen staatlichen Dingen umgeht. Im Römischen Reich, das war eine Sklavenhaltergesellschaft. Die ganze Wirtschaft hat nur durch die Sklaverei funktioniert. Jetzt hätten die Christen auftreten können, je mächtiger sie geworden sind, ich sage, das ist gegen das Gesetz Gottes, wir ändern das jetzt und so weiter, oder hätten vorher revolutionär tätig werden können, einen Spartakusaufstand mitmachen können oder sonst etwas. Nein, es funktioniert anders. Wenn Menschen zu Christus finden, wird das ganz automatisch anders. Ein Christ kann nicht einen anderen besitzen als Arbeitstier und sagen, dein Leben gehört mir. Das ist dein Bruder. Das löst alles andere. Das löst das viel grundsätzlicher. Also der Weg der Kirche war nicht sozusagen durch politische Tätigkeiten, ja, die Welt zu verändern, sondern dadurch, dass die einzelnen Menschen sich bekehren. Bis heute ist das so. Ja. Wenn wir wollen, dass die Gesellschaft Österreichs wieder christlicher wird, ist schon wichtig, dass man auch politisch tätig wird und so weiter. Das ist auch eine Verantwortung, weil wir in diesem Staat leben, werden wir später noch genauer darüber reden. Aber das Wesentlichste ist, dass wir die einzelnen Menschen zu Christus führen. Dass wir als Brüder und Schwestern leben. Und dann wird die Gesellschaft selbstverständlich von uns geprägt werden. Wenn jetzt alle Österreicher sich bekehren, dann werden auch die Gesetze bald wieder entsprechend sein. Ja. Also das ist der Weg der Kirche. Ich finde in diesem Beispiel wieder so schön klar. Wie ist die junge Kirche mit dieser Staatsgewalt jetzt umgegangen? Sie haben genau das gemacht, was Jesus von seiner Kirche fordert. Sie ist Sauerteig gewesen. Ja, wir kennen das Bild aus dem Evangelium. Der kleine Teig, der plötzlich den ganzen Teig durchsäuert. Und die Entwicklung der jungen Kirche ist also wirklich ein Beispiel dafür, wie das funktioniert. Sie waren Teil dieser Gesellschaft. Petrus ist nach Rom gegangen, Paulus ist nach Rom gegangen, das ist das Zentrum dieses riesigen Reiches. Dass der Papst der Bischof von Rom ist, oder der Bischof von Rom der Papst ist, muss man richtiger sagen, das ist kein Zufall. Ja, das war das Zentrum der Welt. Ja. Und in der Verfolgung, die er sehr bald eingesetzt hat und immer stärker geworden ist, von Stephanus, der erste Märtyrer stirbt, Jakobus wird in Jerusalem schon hingerichtet, Paulus dann später, Petrus und so weiter. Da hat das Christentum sozusagen ja, das hingenommen, aber sie haben den Glauben nicht aufgegeben und dadurch sind sie mächtig geworden. Ja. Wir wissen, dass die Christen sehr bald in wichtigen Positionen waren, nämlich zu einer Zeit, wo die Verfolgung oft ganz stark war. Der heilige Florian, den wir in Österreich verehren, ist ein Beispiel dafür. Der war ein Tribun, ein Militärposten, ein höherer Verwaltungsposten. Seine Vorgesetzten werden gewusst haben, dass er ein Christ ist, und das war in vielen Punkten so. Aber hat er gewusst, wenn ich einen Christen, okay, da hat er eine verbotene Religion, aber wenn ich den einsetze, der greift mir nicht in die Kasse. Der wird mich nicht anlügen. Die Christen sind halt so. Ja? Und wenn man draufgekommen ist, hat man ihn dann umgebracht. Mensch sozusagen. Aber das ist die eigentliche Kraft der gesellschaftlichen Umwandlung durch das Christentum. Dass die Christen selber einfach diejenigen sind, die anständig, ehrlich, aufrichtig leben. Ja? Und gerade unter den Soldaten hat es sehr viele Christen gegeben. Und das hat die Verbreitung der Kirche besonders befördert, weil die Legionen sind ja dann immer wieder verlegt worden über sehr weite Strecken. Und so hatte ich das, also ich bin überzeugt, dass kurz nach im ersten Jahrhundert waren sicher schon die ersten Christen, zum Beispiel auch hier in unserer Gegend, in Wien oder was. Wien war damals ein Militärlager. Da waren ganz, ganz sicher, es gibt auch Funde, die darauf hinweisen, schon Christen dabei. Ja, da hat es keinen Bischof gegeben und nichts, aber Christen waren da schon. Ja. Also da sieht man irgendwie, und das ist auch für uns heute, glaube ich, wenn Sie überlegen, was machen wir jetzt, und das wird immer unchristlich alles, so geht's. Ja. Wir selber, jeder Einzelne muss das sozusagen beitragen. Mit den Auf und Abs hat sich die Emanzipation der Christen dann aber vollzogen in diesem römischen Reich. Die Verfolgung hat abgenommen, da wieder aufgeflammt und so weiter. Irgendwann dann im 3. Jahrhundert oder auch dann in Folge ist die Kirche sozusagen oder ist das Christentum erlaubt worden und schließlich sogar Staatsreligion geworden. Das war dann eigentlich fast eine neue Gefahr. Ja, also das wird das Thema der nächsten Vorträge sein, dass die Kirche, die ja eine eigene Wirklichkeit ist, neben dem Staat und im Staat, aber nicht deckungsgleich sein soll mit dem Staat, dass die plötzlich zur Staatsreligion wird. Ja, da ist die Gefahr oft, dass sie wieder instrumentalisiert wird für staatliche, für politische Zwecke. Ja. Das werden die Themen der nächsten Vorträge sein. Aber wie ich finde, sehr beeindruckend, wie gerade die katholische Kirche mit dieser Gefahr, mit dieser neuen Gefahr, die ja, muss man sich vorstellen, wenn ich Jahrhunderte verfolgt worden bin, plötzlich wäre ich Staatsreligion. Herrlich, jetzt habe ich doch mein Ziel erreicht, diese Gefahr zu erkennen und dann auch richtig damit umzugehen. Damit werden wir uns in Folge beschäftigen.